Bei Whisky heißt es, es dauert. Wenn man Qualität möchte, dann dauert es, dann braucht es seine Zeit. Und dann kommt so eine Destillerie wie die taiwanische Covalent Distillery plötzlich daher. 2005 haben die sich gegründet und haben wirklich nur wenige Jahre gebraucht, um mit ihren Whiskys die wichtigsten Preise abzuräumen und namhafte Experten zu überzeugen. Das heißt, die haben sogar manche schottische Whiskys abgehängt, die deutlich länger reiften. Also die sind seit 2005 auf den Markt und in diesen 16 Jahren hat Covalent den Markt so richtig aufgewirbelt. In diesem Interview unterhalte ich mich daher mit der deutschen Marketingmanagerin von Covalent, Silvia Engelhardt. Durch das Gespräch erfährst du, warum ein Covalent Whisky nicht solch hohes Alter wie manche schottischen Single Malts erreichen kann und auch nicht muss. Du erfährst zudem, warum du als Whisky-Fan ein Glas dieser Destillerie probieren solltest. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rhein. Jedes Jahr findet in Schottland die Burns Night statt. Das ist ein Gedenktag für den schottischen Dichter Robert Burns. Und ja, das wird dann auch immer gleich mit Whisky-Tastings verknüpft. Wobei man sagen muss, 2010 war da wirklich ein spezielles Jahr. Dort nämlich, da trat erstmals ein Destillat der taiwanischen Covalent Distillery auf. Vorher hatte die in Europa so gut wie keiner auf dem Schirm. Ja, und auch an dem Abend war das fast schon irrelevant, da Covalent ein Destillat eingereicht hatte, das nur 2 Jahre im Fass reifte. Also es durfte also gar nicht unter der Kategorie Whisky beim Tasting antreten. Das lief so parallel mit. Aber das Irre war, dieses Destillat, das also offiziell noch gar kein Whisky sein durfte, schlug einige schottische Destillate in diesem Tasting. Und das war der Startschuss für den Erfolg von Covalent in Europa. Dann zahlreiche Preise für deren Whiskys, die folgten dann. Und heute ist Europa der zweitwichtigste Markt für Covalent. Und das Interessante daran ist, dass sie ihre Expertise damals aus Schottland geholt haben. Also Covalent schickte damals eine Delegation in schottische Maltbrennereien und baute daraufhin ihre Whiskyproduktion eben auf Basis dieses Wissens auf. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ganz einfach, das war es aber überhaupt nicht. Denn Taiwan hat mit 80-90% Luftfeuchtigkeit und einer deutlich höheren Durchschnittstemperatur als Schottland ein völlig anderes Klima. Und entsprechend bekamen sie auch dann von den meisten schottischen Produzenten auch eine Absage. Und man muss auch in Taiwan wirklich umdenken. Denn die Reifung des Whiskys läuft dort eben deutlich schneller ab als in Schottland. Mit all seinen Vor- und Nachteilen. Der Angel's Share liegt zum Beispiel 4-5 Mal höher als in Schottland. Ja, und der Whisky neigt wirklich schnell zu Astringenz dort. Aus diesem Grund verwendet Covalent in erster Linie Fässer aus amerikanischer Weißeiche, da nach deren Aussage die Poren bei diesem Holz dichter sind und so die ganze Verdunstung etwas im Zaum gehalten werden kann. Und hinzu kommt, dass Fässer aus europäischer Eiche, also die generell mehr Tannine und Gerbstoffe als die amerikanischen besitzen, dort ja so wirklich so ein richtig heißes Eisen sind. Denn nur ein bisschen zu lang darin gelagert und der Whisky überholzt und hat Fehler. Und trotzdem muss man sagen, bekommt es Covalent irgendwie hin, richtig geilen Whisky zu produzieren. Und darüber unterhalte ich mich nun mit Silvia Engelhardt. Möchtest du darüber hinaus noch mehr über Whisky erfahren, haben wir dir unter eiferspirits.com/whisky einige Downloads und E-Books bereitgestellt. Du kannst sie dort als Ergänzung zu dieser Episode kostenfrei runterladen. Du findest den Link dorthin auch in der Beschreibung dieser Episode. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Silvia, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In der Vorbereitung dieser Episode zu Covalent Whisky habe ich eine interessante Statistik entdeckt. Und zwar war das eine Liste mit dem höchsten Pro-Kopf-Import von Single Malt Whisky aus Schottland. Und das Interessante war, Deutschland ist da weltweit auf Platz 10. Auf Platz 1 ist Singapur und Platz 2 Litauen. Und das ganz Interessante daran, was für mich auch neu war, dass, wenn man bedenkt, dass Singapur und Lettland häufig nur Umschlagsplätze für Re-Export als Weiterversand sind, dann liegt der tatsächlich höchste Pro-Kopf-Import von Single Malt Scotch Whisky bei Land Nummer 3. Und das ist Taiwan. Also das heißt, die Taiwanesen, wo auch Covalent Whisky herkommt, haben scheinbar echt viel Spaß an Single Malt Whisky aus Schottland. War das auch der Grund, warum ihr euch gedacht habt, Taiwan braucht eine eigene große Single Malt Whisky Destillerie?
Also es war sicher mit ein unterstützender Grund, dass man in Taiwan eben sehr gerne und auch sehr viel Whisky trinkt. Aber der eigentliche Grund für unseren Gründer war, dass er selber leidenschaftlicher Whisky-Trinker ist. Und das war sein großer Traum, einmal selber in Taiwan für Taiwanesen Whisky herzustellen. Es hat ihm sicher auch in die Karten gespielt, dass eben Whisky keine Unbekannte war, sondern dadurch, dass eben viel konsumiert wird, auch unterschiedliche Aromen bereits bekannt waren. Und man so eben sagen könnte, hey, Whisky können wir auch. Aber es gab ein großes Problem. Bis 2002 war nämlich ein staatliches Branntweinmonopol in Taiwan, sodass vorher überhaupt keine Möglichkeit war, in Taiwan außerhalb der staatlichen Behörden Alkohol herzustellen. Und deswegen ist unsere Brennerei auch noch relativ jung. Die wurde nämlich erst 2005 gebaut.
Und soweit ich weiß, also du hast also die King Car Group, das ist ja der Dachkonzern hinter Kavalan, die haben ja damals eine Delegation nach Schottland geschickt. Du hast jetzt gesagt, die haben 2005 angefangen und davor haben die ja so eine Delegation nach Schottland geschickt, um dort einzelne Herstellungsschritte der Whisky-Produktion zu lernen. Lässt sich dann so ein bisschen Kavalan mit Nikka-Whisky oder generell japanischem Whisky vergleichen? Weil ich meine, die Historie ist ja bei beiden ähnlich und sowohl Japan als auch Taiwan unterliegen den asiatischen kulturellen Einflüssen. Also, und dann ja, holen sie sich das Handwerk aber aus Schottland. Inwieweit lässt sich da Kavalan mit japanischem Whisky vergleichen?
Also insoweit schon, dass man sich halt das Know-how einkaufen muss, weil man selber jetzt in Taiwan ja gar keine Erfahrung hat mit Whiskybrennen. Kinka hat aber im Bereich Getränkeherstellung eine weitreichende Erfahrung. Also die haben schon in den 80er Jahren Malzbier hergestellt, sodass sie halt da schon ein bisschen Erfahrung hatten, aber halt auch gesagt haben, okay, aber Malzbier und Whisky sind zwei Paar Schuhe und wenn wir das machen, dann wollen wir das vernünftig machen. Und darum haben sie eben ein Team nach Schottland entsandt. Sie haben auch tatsächlich Whisky von diversen Brennereien probiert, bis unser Seniorchef, der Herr Lee, eben gesagt hat, nee, aus einer Laternenstill, dieser Whisky, der sagt ihm am meisten zu, das wäre das, was er gerne machen würde. Und deswegen hat man sich eben entschieden, diese Lanternstills der Firma Forsythe zu nehmen, weil eben darin das für ihn am besten passende Aroma zu generieren möglich war. Ja, vergleichbar mit Japan ist es vielleicht so, dass man auch gerne mal zum Essen tatsächlich Whisky trinkt und dass die Küche deutlich leichter ist als unsere deutsche. Also man hat halt viel mit Seafood oder auch so ein bisschen Feuertopf-mäßig Essen und halt nicht so schweres Essen wie bei uns. Und bei uns wird ja auch, glaube ich, keiner zum Essen einen Whisky trinken. Das passt auch einfach gar nicht. Während zur asiatischen Küche, es wird auch viel mit Food Pairing gearbeitet. Also das machen sie echt viel. Das machen, glaube ich, die Japaner auch relativ häufig.
Okay, weil du hast gerade erwähnt, dass ihr die Pots, also die Brennblasen von Forsythe aus Schottland habt. Aber soweit ich weiß, hattet ihr von 2008 bis 2010 Brennblasen aus deutscher Fertigung.
Genau.
Was waren damals die Gründe, warum ihr zuerst aus Deutschland bestellt habt?
Nee, es war tatsächlich so, die ersten vier Brennblasen, die 2005 da eingebaut wurden, waren schottische. Und dann hat man erweitern wollen so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht die genauen Gründe, warum man dann auf die deutschen Holsteinblasen gegangen ist. Vielleicht auch, um mal auszuprobieren, was denn da für ein Destillat rauskommt. Sie haben es dann ein bisschen versucht, haben aber festgestellt, dass das Destillat nicht diesen von ihnen gewünschten Geschmack, also im Sinne von weichem, fruchtigen Whisky hat, sondern das schmeckte irgendwie anders und das war nicht das, was Helly haben wollte. Und drum hat er gesagt, nee, also auf diesen Brennblasen möchte er nicht Whisky brennen. Die standen dann erstmal ein paar Jahre untätig herum. Und später hat man sich entschieden, auf diesen Brennblasen für den asiatischen Markt Gin zu destillieren. Und das machen sie bis heute damit.
Ach so, aus den Brennblasen von Arnold Holstein werden jetzt in Taiwan
Genau, da wird jetzt Kavalan Gin destilliert.
Ah, okay. Und wir hatten jetzt gerade schon Potstills angesprochen, aber gibt es in Taiwan jetzt für die Herstellung von Whisky ähnliche Regularien, also ähnlich zum Beispiel streng wie in Schottland?
Also es ist ein bisschen anders. In Taiwan muss Whisky zum Beispiel nur 2 Jahre gereift sein, um sich Whisky nennen zu dürfen. Das war auch damals mit einem Grund, als Kavalan erstmals international auf der Bühne kam. Das war 2010 in einer Blindverkostung anlässlich einer Burns Night. Und da haben sie ihren Whisky, der damals erst 2 Jahre war, außer Konkurrenz in diesen Blindtest geschickt. Und alle sind vom Stuhl gefallen, als Caroline plötzlich Schotten und Iren auf die Plätze verwiesen hat und als bester Whisky da rauskam, obwohl es ja offiziell noch gar kein Whisky war. Insofern, also seit sie exportieren, wird alles mindestens 3 Jahre gereift, sodass es allen internationalen Regularien entspricht. Aber die Regularien in Taiwan sind insofern eben lockerer. Auf der anderen Seite gibt es aber zum Beispiel ein Gesetz, das besagt, dass am Ort der Destillation auch gelagert werden muss. Also das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen für Kavalan, weil ihre Distillerie liegt nahe der Küste, aber in so einer Art Talkessel, weil direkt dahinter fangen die Berge an und da staut sich halt die Hitze nochmal ein bisschen mehr. Wir sind ja im Subtropischen. Und sie dürfen jetzt nicht ihre Fässer einfach ins etwas gemäßigtere Klima in die Berge hochlegen, sondern sie müssen auf ihrem Distilleriegrund auch lagern. Nachdem der Boden aber relativ feucht ist und Taiwan auch noch Erdbebengebiet ist, gibt es eben nicht die Möglichkeit, dieses Zeug zu unterkellern, sondern sie haben ein 5-stöckiges Lagerhaus, das ist oberirdisch. Und da drin ist es, gelinde gesagt, brutal heiß im Sommer. Also wenn man da die Tür aufmacht, rennt man gegen eine Wand aus Alkohol. Und sie haben eben im untersten Stockwerk Temperaturen im Sommer so um die 27 Grad und unterm Dach kann es schon mal so auf 40 bis 42 Grad hochgehen. Das ist ein bisschen auch das Erfolgsrezept von Kavalan, aber wie gesagt, das Klima ist Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite reift der Whisky schneller, auf der anderen verdunstet aber leider auch brutal viel mehr. Also die verlieren jährlich 4 bis 5 Mal so viel aus ihren Fässern wie die Schotten.
Aber zumindest in der Hinsicht sind die Taiwanesen, also zumindest im Punkt des Lagerortes, sind sie dann schon gewisserweise strenger als die Schotten, weil in Schottland darfst du zwar innerhalb Schottlands, also es muss zwar innerhalb Schottlands lagern, aber wo du sie lagerst, das ist dir freigestellt. Also es muss nicht in der Umgebung der Destillerie sein. Ihr habt euch ja 2005 gegründet. Das heißt, wenn man jetzt mal so mit einfacher Grundschulmathematik nachrechnet, sind eure ältesten Whiskys jetzt im Lagerhaus, jetzt unabhängig von den Whiskys, die ihr abfüllt, aber einfach so in euren Lagerbeständen, so 15 bis 16 Jahre alt. Stimmt das? Also sind die Whiskys tatsächlich aktuell so alt oder kauft ihr noch von außerhalb noch ältere Bestände an Whisky dazu?
Also es wird nichts zugekauft. Du kannst aber auch die Whiskys nicht so lange bei uns im Lagerhaus liegen lassen aufgrund des Klimas. Du erreichst relativ schnell einen Reifegrad, wo du sagst, du musst den jetzt abfüllen, weil sonst ist der Whisky einfach drüber. Der wird holzig, der kriegt Aromen, die nicht mehr gut schmecken. Das ist auch mit ein Grund, warum es bei Kavalan keine Altersangaben auf den Whiskys gibt. Da ist Alter nicht entscheidend, sondern der Reifegrad. In dem Moment, wo der Entnehmende sagt, jetzt ist es reif, wird das Zeug abgefüllt. Einfach weil zu viel dem Whisky nicht gut tut, der kippt.
Okay, dann nur nochmal, ich wiederhole es jetzt nochmal so für mich zum Verständnis. Das heißt, ihr habt quasi eine schnellere Reifung aufgrund des Klimas und damit wäre jetzt quasi, müsstet ihr, wenn ihr ein Age-Statement rausbringt, also ein Whisky mit Altersangabe, müsstet ihr ein vergleichsweise unattraktives Alter auf das Label schreiben, obwohl der Inhalt mehr wäre, als das Alter verspricht. Stimmt das so?
Richtig, genau. Und das ist eben auch der Grund, warum sie gesagt haben, sie machen es nicht. Sie wären eigentlich doof, wenn sie es täten, weil es gibt insbesondere hier bei uns immer noch sehr, sehr viele Menschen, die gehen nur nach Alter. Und Taiwan ist eben eine Nation, die ganz klar aufzeigt, dass Alter eben nicht das alles Entscheidende ist. Also ich glaube auch, dass es gar nicht möglich wäre, einen 18-jährigen Kavalan zu produzieren, einfach weil das Fass irgendwann trocken wäre.
Wahrscheinlich aufgrund des gewaltigen Angel's Shares. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, wir haben einen Angel's Share in Taiwan von 4 bis 5 Mal so viel wie in Schottland. Das heißt, wir haben 10 bis 15% in Taiwan. Das ist brutal, das muss man sich mal vorstellen. 10 bis 15% des Whiskys verschwinden einfach jedes Jahr aus dem Fass. Und über den Reifungseinfluss, davon haben wir ja gerade schon gesprochen. Aber inwieweit macht sich dieser extrem hohe Verdunstungsgrad, bei dem sie ja, wie gesagt, einfach Teile des Whiskys in Luft auflösen, in euren Preisen bemerkbar?
Ja, natürlich schon auch ein bisschen. Aber also der Hauptgrund für den Preis ist, glaube ich, mehr auch das der Qualitätsanspruch. Also bei Kavalan legt man wirklich ganz, ganz großen Wert auf Qualität. Es ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass wir was bestellen wollten und der Chef hat einfach gesagt, Leute, der Whisky ist noch nicht so weit, er ist aus im Moment. Ich schicke nichts raus, was nicht meinen Qualitätsanforderungen entspricht. Und deswegen kann es eben insbesondere mal vorkommen, dass Whisky-Abfüllungen für eine ganze Zeit vergriffen sind. Und sie legen eben auch schon beim Einkauf großen Wert darauf, dass die Fässer ein bestimmtes Kriterium erfüllen, das sie mir natürlich nicht verraten, aber es muss in Aromatik bestimmten Vorgaben entsprechen, sodass auch nicht alle Fässer geeignet sind. Also ein Beispiel ist zum Beispiel unsere Sherry-Abfüllungen für den Solace Cherry, die Fässer. Da lagert der Sherry deutlich länger in Spanien im Fass, als das für alle anderen Brennereien tut. Also die Industrie nimmt ja normalerweise eine Lagerzeit von 6 bis 18 Monaten, die von Cabernet liegt, deutlich darüber, sodass du da auch schon mal höhere Kosten im Einkauf hast, weil du die Whiskys länger in der Bodega reifen musst. Also sprich, du zahlst da Mietkosten zusätzlich zur Anschaffung. Dann müssen die Fässer alle erstmal mit dem Schiff aus Europa nach Taiwan. Dort werden sie mit Destillat befüllt. Dann geht ihnen noch jedes Jahr eine ganze Menge flöten. Und hinterher muss das abgefüllte Zeug ja natürlich auch wieder auf dem Seeweg zurück nach Europa. Also du hast auch extreme Transportkosten, die nicht zu vernachlässigen sind.
Okay, und woher hat euer Senior-Chef, den du jetzt gerade angesprochen hast, der so ein bisschen so der Herr über das Fassmanagement und Produktmanagement ist, seine Expertise? Also ist es eher autodidaktisch oder hat er auch in der Sensorik eine gewisse Ausbildung?
Nee, der ist eher autodidakt. Der hat einfach, Whisky ist sein Hobby. Und er hat schon immer gerne Whisky konsumiert und hatte eben irgendwann seinen großen Traum, dass er gesagt hat, ich möchte in Taiwan auch für Taiwanesen Whisky herstellen können. Das kann jetzt natürlich nicht jeder, weil so eine Destille kostet ja auch ein bisschen was. Dem Herrn Lee ist es aber gelungen, weil der eigentlich ein sehr gewitzter Mensch ist. Der hat, jetzt wird es ein bisschen asiatisch skurril, der hat 1956 eine Firma für chemische Erzeugnisse gegründet. Und ist so eben selbstständig geworden und hat dann gesagt, so, sie waren im Bereich Agrarchemikalien zuständig. Und dann ging irgendwann so, ja, also die Sparte läuft ja, dann kann man jetzt eigentlich auch noch was anderes machen. Und dann hat er 1979 die Kinka Group gegründet und ist damit in den Lebensmittelmarkt eingetreten. Und hat sich dann wirklich ein Riesenimperium aufgebaut. Also die haben mittlerweile in Taiwan weit über 2000 Mitarbeiter. Und haben Tochterunternehmen, eben wir in Deutschland und wir haben noch eins in Tschechien. Und die Geschäftsbereiche sind eben, also die Chemieerzeugnisse gibt es immer noch. Da werden jetzt auch noch so Waschmittel und Putzmittel und solche Sachen, Körperhygieneartikel mit hergestellt. Und dann eben aus dem Nahrungsmittelbereich, da haben sie Nahrungsergänzungsmittel, Instant-Lebensmittel. Ganz groß ist auch eine Wasser- und Teegetränkeherstellung. Also es gibt in Taiwan auch Kabalan Trinkwasser zum Beispiel. Dann haben sie Kaffee, die haben sowohl Mr. Brown Canned Coffee, das sind so kleine Dosen, die gibt es auch in Deutschland manchmal an der Tankstelle, also ein Eiskaffee in Dosen quasi. Sie haben aber genauso gut eine Mr. Brown Coffee Chain, also wie bei uns Starbucks an jeder Ecke, ist in Taiwan wirklich Mr. Brown Coffee als Kaffeekette an jeder Ecke zu finden. Dann eben das Malzbier, das ich vorhin schon angesprochen habe. Sie haben aber auch eine eigene Garnelenzucht. Sie haben auch eine Orchideenzucht, die sehr schön ist. Sie stellen mittlerweile Buckskin-Bier her, haben eine eigene Kinka-Logistik und sind auch in den Bereichen Biotechnologie und medizinische Forschung aktiv. Und das große Babe vom Senior-Chef war eben sein Lebenstraum, die Whisky-Brennerei. Und dadurch, dass er sich eben mit seiner Kinka-Group auch das entsprechende Kapital erarbeitet hat, konnte er sich das eben leisten.
Okay, und bei welcher schottischen Destillerie hat er sich dann das Know-how geholt, beziehungsweise seine Delegation?
Also sie haben sich diverse Brennereien eben angeschaut, um auch mal zu testen, was kommt ihnen denn entgegen. Denn ich weiß jetzt nicht genau, bei welcher Destillerie das Team gelernt hat, aber ein ganz wichtiger Faktor war, er hat gesagt, gut, mit Malzbier kenne ich mich aus, aber mit Whisky nicht, ich möchte einen Experten. Und dann hat er diverse renommierte Experten in Schottland angefragt, ob sie ihm als Berater zur Seite stehen würden. Ich glaube, er hat 7 Leute angefragt, 6 haben ihm abgesagt mit der Aussage, in deinem Klima geht das nicht. Und der Einzige, der gesagt hat, warum denn nicht, aber wir müssen tüfteln, war Dr. Jim Swan. Und der war eben von der Gründung bis zu seinem Tod der Berater von Cabernet. Und dieser Herr ist ja auch bei diversen anderen Brennereien mit im Spiel. Und was der anfängt, macht er richtig.
Okay, wobei ich mir natürlich schon vorstellen kann, dass es natürlich eine komplette neue Herausforderung ist. Man hat das Jahrzehnte Expertise im schottischen Klima. Man weiß, worauf man sich einstellt. Man hat keine großen Schwankungen. Und dann wirklich, ja, quasi das Rad neu erfinden in einem anderen Klimabereich ist schon definitiv eine Herausforderung. Und ich muss auch wirklich sagen, ja, wir hatten ja gerade vorhin schon drüber gesprochen, die klimatischen Bedingungen in Taiwan, die sind wirklich, wirklich Wahnsinn und nicht ohne, auch ich denke auch nicht ohne für einen erfahrenen Whisky-Produzenten. Und wir hatten es, wie gesagt, schon angesprochen, 10-15% Angels Share in Taiwan. Das ist einfach eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und was ich mir da so frage, sobald ihr ja den Grenzwert von 40 Volumenprozent unterschreitet, was ja relativ schnell geht, wenn man bedenkt, ihr verliert 10-15% an Fassinhalt, also an Alkohol pro Jahr, dann ginge es ja relativ schnell, dass ihr die 40 Volumenprozent unterschreitet und dann dürftet ihr quasi nicht mehr euer Produkt als Whisky nach Europa einführen. Inwieweit wirkt sich das dann zum Beispiel auf eure Solist-Serie aus? Das sind ja reine Single-Cask-Whiskys.
Das sind reine Single-Cask-Whiskys. Es wird aber auch eben mit einem entsprechend höherem Alkoholgehalt das Destillat ins Fass gefüllt, sodass du auf die 40 Volumen ja noch runter reduzierst. Insofern passiert dir das nicht. Aber also die Solists, die haben eigentlich eine Bandbreite von, ja, ich würde mal sagen, 51, bis 59,
Da wäre es natürlich noch interessant, wenn man weiß, wie ungefähr das Alter ist. Klar, natürlich unter taiwanesischen Bedingungen, aber kannst du ungefähr so einen Rahmen sagen?
Die meisten, es ist schwer zu sagen, aber das Älteste, was ich mal gehört habe, waren tatsächlich 10 Jahre. Es gibt aber auch welche, die sind nach 4 Jahren einfach abgefüllt.
Und habt ihr mal überlegt, in Hinblick auf Age Statements, also überlegt, doch vielleicht mal irgendwann Whiskys mit Alter auf den Markt zu bringen, nicht weil das unbedingt bei euch ein Qualitätsmerkmal sein muss, sondern einfach um zu schauen, wie der Markt reagiert?
Nee, also da wüsste ich nicht, dass es irgendwelche Bestrebungen gibt, einfach weil sie sagen, Alter spielt in unserem Klima überhaupt keine Rolle und Alter ist auch nicht entscheidend für die Qualität eines Whiskys. Also kannst bei uns, bei den Solists, wenn du weißt, wie du es zu lesen hast, durchaus rauskriegen, wie alt sie sind. Aber es ist kein dezidiertes Age-Statement. Aber nachdem die meisten sich wirklich im Bereich von 4 bis meistens 7 Jahre bewegen, würde es keinen Sinn machen, das Alter da drauf zu schreiben.
Habt ihr da gemerkt, dass ihr auf dem europäischen Markt, als ihr auf dem europäischen Markt gekommen seid, dass da ein bisschen Probleme da waren, dass hier eine komplett exotische Marke kommt und die dann auch noch überhaupt keine Altersangabe liefert, was ja eigentlich so ein bisschen so der Fix- und Ankerpunkt der europäischen Whisky-Szene ist?
Ja, am Anfang war das ganz, ganz schwer. Also ich stand am Anfang tatsächlich mit meiner Kollegin damals auf Messen und wir hatten immer das Gefühl, die Leute kamen am Anfang überhaupt nur, weil 2 Mädels hinterm Tresen standen. Mit dem Produktnamen konnte keiner was anfangen. Und dann kamen immer so Fragen, wo kommt denn der her? Taiwan. Also das war wahnsinnig schwer, die Menschen zu überzeugen, dass das jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein muss, nur weil es aus Asien kommt und nicht aus Schottland, Irland oder den USA. Was wir halt dann viel gemacht haben, war zu sagen, also wir haben es dann irgendwann echt einen Gag draus gemacht und haben gesagt, oh, pass auf, da kommt wieder so ein Zweifler, den überzeugen wir jetzt. Dann haben wir gesagt, so, jetzt geben Sie uns mal bitte Ihr Glas. Wir tun Ihnen da jetzt eine ganz kleine Pfütze ins Glas. Sie probieren das, wenn das danach immer noch ist, dann ist okay. Und wenn das aber vielleicht doch eher auf der O-Seite ist, dann sprechen wir mal ein bisschen weiter. Und so hat man die Leute dann schon gekriegt. Wobei im ersten Schritt tatsächlich das Alter weniger eine Rolle gespielt hat als die Herkunft.
Ah, das ist ein interessanter Punkt, aber das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, weil ich denke, wir sind in Deutschland schon relativ geeicht, wenn jetzt irgendwas Made in Taiwan draufsteht, dass wir gewohnt sind, dass da jetzt nicht Top-Qualität
genau.
Ja, genau, dass da nicht Top-Qualität rauskommt. Und ja, von daher ist es natürlich schön zu sehen, dass Taiwan auch so in großen Wettbewerben, mag man jetzt halten, was man möchte, aber trotzdem zeigt es ja auch, dass die Qualität irgendwo von Experten ausgezeichnet wird. Und dass einfach dieser geografische Stempel dann zumindest hier bei Whisky nicht so viel Bedeutung hat. Und ja, ihr seid jetzt schon einige Jahre auf dem Markt, aber in Whisky-Dimension doch noch eine recht junge Destillerie. Was ich mich da frage, warum hat das im großen Stil vorher noch niemand in Taiwan gemacht?
Weil eben bis 2002 staatliches Branntweinmonopol vorherrschte. Du durftest überhaupt nicht. Es gab nur staatliche Brennereien. Es ist auch bis heute noch die einzige private Brennerei auf der Insel. Also es gibt noch eine weitere, aber das ist die staatliche. Und das Zweite ist natürlich, du musst es dir erstmal leisten können. Ne?
Okay, aber gibt es dann, du hast jetzt zwar gesagt, private ist Coverland so die einzige, aber gibt es da in Taiwan Bestrebungen, das so jetzt so langsam motiviert, vielleicht auch durch Coverland, dass in Taiwan so langsam so eine Whisky-Szene und Whisky-Produzentenszene heranwächst?
Ich könnte mir vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren schon einiges tut. Also ich habe keine detaillierten Infos, aber das Interesse an Whisky wächst weiter. Also gerade der asiatische Markt boomt enorm. Und dass da es gibt ja auch immer mehr reiche Menschen. Also ich warte auch ehrlich gesagt drauf, dass irgendwann mal eine Brennerei in China auf den Markt kommt, weil das kann nicht mehr allzu lange dauern.
Mhm. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
Also eine, die dann auch wahrscheinlich gibt, das im kleinen Stil wird ja bestimmt schon irgendwo im Hinterhof gebrannt, aber halt eine, die dann auch
noch international weltweit exportiert, genau.
Mitspielt.
Genau. Also eine wichtige Rolle dann auch in Europa spielen könnte. Ja. Und wie unterscheidet sich eigentlich euer Verkauf und eure Marketingaktivitäten und Vertriebsaktivitäten im Vergleich zu Taiwan und Europa? Gibt es da Unterschiede?
Also es gibt schon in der Art und Weise, wie Whisky getrunken wird, große Unterschiede. Der Taiwanese trinkt seinen Whisky gerne auf Eis. Das ist ja bei uns eher, ich sag jetzt mal, fast verpönt unter Whisky-Experten. Wenn, dann wird es auch gerne mal noch so als Highball getrunken, ähnlich auch den Japanern, wobei das bei den Japanern schon noch verbreiteter ist als in Taiwan. Die Taiwanesen eben meistens pur auf Eis. Und es wird viel, das resultiert aus der Geschichte, in Geschäftsessen tatsächlich Whisky konsumiert. Also schon ganz lustig, dass kein taiwanesisches Wort für Prost heißt Ganbei, das heißt übersetzt trockenes Glas. Und es wird auch gerne tatsächlich in dieser Art und Weise getrunken. Also gerade bei Geschäftsessen, da ist es dann immer so, einer spricht einen Toast aus, der steht dann auf und prostet allen zu. Und das, was im Glas ist, wird auf einen Schluck Ex und Hop ausgetrunken. Und mittlerweile kommt man da so ein bisschen weg, halt auch mit zunehmendem Wohlstand, dass man eben nicht nur mehr auf Geschäftsessen trinkt, sondern auch im privaten Bereich. Dass die jungen Leute heute halt auch oft in so KTV-Bars trinken oder in speziellen Whisky-Bars. Also das scheint auch zu boomen. Kavalan hat nämlich 2019 tatsächlich in Taipei die erste Kavalan Whisky-Bar aufgemacht, wo sie ihre eigenen Produkte vermarkten und eben auch Cocktails mit ihren Whiskys herstellen. Und die läuft sehr, sehr gut. Das wird extrem gut angenommen. Also auch, dass eben jetzt junge Leute es hip finden, in eine Bar zu gehen und Whisky zu konsumieren.
Und wie schaut es dann im Hinblick auf Verkaufszahlen aus? Also ist Taiwan nach wie vor euer Kernmarkt und Europa quasi nice to have, oder ist Europa auch ganz, ganz wichtig in eurer Prioritätenliste?
Europa ist tatsächlich Nummer 2 hinter Asien, wobei in Asien eben Taiwan und China ganz, ganz groß sind und danach kommt Japan und dann kommt Europa und dann kommt USA.
Okay. Habt ihr dann in Deutschland ein anderes Portfolio als in Taiwan? Weil du sagst, jetzt trinkst vornehmlich auf Eis oder auch ähnlich wie die Japaner in Highballs. Und die Japaner trinken ja dann vor allem Blended Whiskies in Highballs. Habt ihr dann ein anderes Portfolio, wie gesagt, in Deutschland als in Taiwan?
Nein. Wir haben genau das Gleiche, was unser Headquarter auch hat. Wir haben teilweise nur, wenn es so limitierte Sachen gibt, es kommen halt auch immer mal wieder limitierte Sachen raus, da bleiben, ich würde mal sagen, 80% tatsächlich in Asien. Und nur ein kleiner Teil geht in den Export.
Wie ist euer Portfolio so generell aufgebaut? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, also ihr habt ja ein sehr, 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 sehr großes Portfolio. Allerdings muss ich jetzt für mich sagen, wenn ich da so durchschaue und die Übersichten so durchscrolle, eure ganzen Whisky, sehe ich da für mich jetzt keine klare Hierarchie. Und ja, ich meine, wir hatten vorhin das Thema Alter schon. Das ist auch für einige Kunden ein wichtiger Orientierungspunkt, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ein 10-jähriger Whisky an der Destillerie steht in der Hierarchie unter einem 20-jährigen. Wie ist da hingegen euer Portfolio gegliedert?
Bei uns ist das, also du kannst sagen, in eine Basis-Range gegliedert. Da sind mal 4 Abfüllungen mit 40 Volumenprozent und 4 mit 46 drin. Und dann gibt es die sogenannte Solace-Range. Das sind eben die Einzelfassabfüllungen. Also Solist steht für Solospieler. Ne? Die haben am Anfang ihr Portfolio nach einem Orchester benannt. Es gibt einen Concertmaster, es gibt ein Podium, es gibt einen Conductor und es gibt die Solisten, die Einzelfässer. Und das sind eben die Ranghöheren quasi. Und da haben wir derzeit 6 Einzelfassabfüllungen in Fassstärke im deutschen Markt. Und dann gibt es noch eine Solist Premium Range. Das sind 4 Abfüllungen, die sind aber auch limitiert. Seltenere Sherry-Fass gereifte Whiskys. Also da ist ein Amontillado, ein Manzanilla, ein Moscatel und ein Pedro Jimenez Sherry dabei.
Okay. Ihr habt ja relativ, du hast es gerade schon erwähnt, ihr habt ja relativ viel exotische ja, Fasstypen. Ihr habt ja auch einiges an Portwein und du hast jetzt gerade die verschiedenen Sherry-Typen schon erwähnt. Wie kommt ihr dazu, beziehungsweise wie funktioniert euer Netzwerk, dass ihr da in Europa an diese Fässer kommt, weil viele arbeiten ja fast exklusiv nur noch für schottische Destillerien?
Wir arbeiten mit einer Küferei Tebasa zusammen und die hat Kooperationen mit Sherry Bodegas. Und so kamen wir eben an eine Sherry Bodega, die all diese verschiedenen Sherrys liefern kann.
Also okay, aber eure Fässer kommen aus einer einzigen Bodega?
Ja.
Ah, okay. An der Stelle würde ich gerne mal zu der einen oder anderen Leserfrage kommen. Also im Vorfeld der Episode haben wir einige Leser und Hörer Fragen geschickt und da würde ich jetzt die gerne mal so, ja, praktisch 1:1 an dich weiterreichen. Bist du bereit?
Ja.
Okay, super. Die erste Frage kommt von Christoph. Wie viele Solis bringt Cavalan pro Jahr auf den Markt? Und sind alle Solis einer Sorte, zum Beispiel Port, alle identisch hinsichtlich Lagerdauer, Portsorte und so weiter? Oder gibt es da zwischen den einzelnen Abfüllungen auch wieder große Unterschiede, sodass man eigentlich fast jede Abfüllung probieren müsste, um einen Überblick zu halten? Bleiben wir mal bei der ersten. Also wie viele Solis bringt Cavalan so pro Jahr auf den Markt?
Das ist schwer zu sagen. Also ich würde mal so sagen, im Normalfall einen. Aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr ist es kein typischer Solis, den sie auf den Markt bringen, sondern sie haben in Taiwan die sogenannte Artist Collection auf den Markt gebracht. Das war eine Kooperation mit einem taiwanesischen Künstler, der Etiketten gestaltet hat. Also es sind Bilder von ihm, die in dem, was sie darstellen, mit den Geschmacksrichtungen des Whiskys quasi harmonieren. Also der eine ist dann zum Beispiel ein Bild, das soll irgendwie den Ozean darstellen, weil das mit den... Ich habe die Abfüllungen noch nicht, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Aber da gibt es dann eben das Bild auf dem Label und in Taiwan gab es dazu tatsächlich noch einen Druck von diesem Bild mit dazu. Und da gibt es eben 4 Abfüllungen, die aber extremst limitiert nach Europa kommen werden. Insofern hast du da jetzt auf einen Schlag mal 4. Aber im Normalfall ist es halt 1 bis 2 Abfüllungen, wobei es nicht immer auch 2 Solist sein müssen, sondern es kann auch mal einer aus der Standard Range und ein Solist sein.
Wie viel Solists, wenn es ein Einzelfass-Whisky ist, wie viele Flaschen kriegt ihr da so ungefähr nach Europa rüber?
Also wenn es ein Solist ist, nehmen wir das ganze Fass ab. Also was sie nicht machen, ist, dass sie eine Hälfte in Taiwan behalten und eine andere Hälfte exportieren, sondern wenn du es holst, dann musst du das gesamte Fass nehmen. Und wie viel du da rauskriegst, hängt halt immer vom Fass ab. Also du hast so bei Bourbon- und Weinfässer so 220 Flaschen Pi mal Daumen. Beim Sherry-Fass hast du circa 500. So um den Dreh. Beim Port bist du auch irgendwo bei 200 noch was.
Dürft ihr aus Taiwan das ganze Fass exportieren? Weil in Schottland wäre es ja verboten. Also in Schottland darfst du es
nur in Flaschen.
Okay, weil das so ihr Firmencredo ist oder dürfen sie es auch gar nicht?
Ich weiß gar nicht, ob sie es dürfen, aber sie tun es schlicht nicht.
Ah, okay. Dann kommen wir mal zu der zweiten Frage von Christoph. Er hat ja noch gefragt, wie sich die einzelnen Solis unterscheiden, wenn man jetzt zum Beispiel ein Portweinfass hat. Also wie unterscheiden sie sich hinsichtlich Lagerdauer, Portsorte?
Die Sorte ist immer die gleiche. Sie haben Ruby Port. Aber die Lagerdauer die kann variieren, weil es eben immer so ein bisschen drauf ankommt, wo genau am Lagerhaus liegt das Fass, wie warm war der Sommer, wann wurde der abgefüllt. Also das Klima spielt halt da sehr, sehr stark drin rein. Das kann jetzt sein, dass der eine irgendwie 4 Jahre, 2 Monate gereift ist und der nächste war 5 Jahre im Fass. Aber sie versuchen halt im Hinblick auf Aromen eine einigermaßen gleichbleibende Stärke herzukriegen, sodass sie eben nicht drauf gucken, wie lange reift der denn schon, sondern schmeckt der in etwa so, wie er schmecken soll.
Die nächste Frage kommt von Armin. Wie gewichtig ist für Cavalan denn der europäische Markt? Gut, du hast es vorhin schon angesprochen, auf Platz 2. Aber wenn man jetzt so die Kaufkraft des asiatischen Marktes und den ja quasi unersättlichen Bedarf an speziellen Abfüllungen betrachtet, also kannst du ungefähr vergleichen, also wie viel kommt dann letztendlich doch in den asiatischen Markt? Und weil Platz 1 und 2 können ja trotzdem ganz, ganz große Unterschiede sein.
Also das kann ich dir nicht sagen, weil sie mir keine Zahlen liefern. Aber von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist, dass der wichtigste Markt ist de facto der asiatische. Und solange sie ihren Heimmarkt nicht decken können, wird auch nichts exportiert. Also wir hatten das zum Beispiel Unser Solest Vinho Barrique wurde ja 2015 von den World Whisky Awards zum weltbesten Single Malt des Jahres gewählt. Da war dann binnen kürzester Zeit mein kompletter Lagerbestand abverkauft und ich wollte was nachbestellen. Und es ging natürlich in der ganzen Welt so. Alle wollten plötzlich Solest Vinho haben. Der Erfolg war, wir haben fast 3 Jahre lang nichts mehr nachgekriegt, weil Herr Lee gesagt hat, solange ich Taiwan nicht bedienen kann, geht sicher nichts in den Export.
Das heißt, diese Auszeichnung war dann für euch eher Fluch oder eher Segen?
Sie war beides. Also eigentlich mehr Segen als Fluch, weil seitdem ist Kavalan nicht mehr nur den absoluten Whisky-Nerds ein Begriff, sondern es hat sich rumgesprochen, dass asiatische Whiskys, also es ging ja schon, eigentlich hat uns schon in die Karten gespielt, dass Jim Murray damals diesen Yamazaki so hoch bewertet hat, weil das erste Mal war, dass eben in Europa auch ankam, hey, asiatische Whiskys können auch gut sein und sich so ein bisschen dieses, ich trinke nur schottisch, gelockert hat. Und als dann Kavalan eben seinen World Whisky Award gewonnen hat, da ging es halt dann ab, weil dann plötzlich sich die Leute wirklich dafür interessiert haben und gesagt haben, ganz viele auf den Messen, nee, getrunken habe ich ihn noch nie, aber ich habe schon so viele jetzt davon gehört, den möchte ich jetzt gerne mal probieren.
Okay, ihr habt ja auch, glaube ich, relativ viel Präsenz jetzt auf den ganzen Messen in Deutschland gehabt. Also auf den meisten habe ich jetzt immer auch mindestens einen Kavalan-Stand gesehen. Ja. Die letzte Frage kommt von Nick. Kavalan ist unter den World Whiskys eine der meistverkauften Marken, trotz des stolzen Preises und der exotischen Herkunft. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall die Qualität, weil unser Chef eben sehr viel Wert darauf legt, dass nur absolut gute Qualität auch das Haus verlässt. Und dann sagt er eben lieber, nee, also das gefällt mir so noch nicht, das geht jetzt nicht raus, der ist jetzt aus, als dass er sagt, ah, schnell raus, weil Bestellungen sind offen. Und das ist eigentlich für mich auch das Hauptargument, weil das wirklich, also es ist keiner dabei, wo man sagt, was ist das denn jetzt?
Gut, wobei man natürlich aber auch fairerweise sagen muss, es gibt auch sehr, sehr viele kleine Destillerien, die hervorragende Qualität abliefern. Und damit meine ich jetzt nicht mal Whisky, sondern auch alle anderen möglichen Spirituosenbereiche, wo halt die Qualität aber auch nicht der einzige Garant ist für Erfolg. Das heißt, die sitzen dann zu Hause auf ihren oder in ihrem Geschäftsbereich, sitzen auf ihren Fässern, die Top-Qualität liefern, haben aber bei weitem nicht den Erfolg und die Reichweite, wie Kavalan sie hat. Ja, spielt gut, da nicht auch ein bisschen
das Geld spielt wahrscheinlich da auch schon mit eine Rolle, wenn du es dir leisten kannst, viel Marketing zu machen. Und also wenn du dir auch mal anschaust, was der an Manpower in die Präsenz eben allein jetzt auf Messen auch europaweit steckt, da ist dann auch immer der Global Brand Ambassador, die reist eigentlich nur durch die Gegend und vermarktet den Whisky. Das musst du dir halt auch erstmal leisten können.
Ja, definitiv. Weil wenn du noch so Top-Qualität hast, wenn keiner davon erfährt.
Wenn es keiner kennt, dann wird es schwierig, richtig. Und da hat er halt das Glück, dass er sich mit seinem Unternehmen so viel Geld verdient hat, dass er sich das leisten kann und eben großen Wert auf die Qualität setzt.
Ist dann Kavalan nach wie vor, weil ihr seid dann noch relativ eine junge Destillerie, nach wie vor noch ein Wachstumsunternehmen und damit ja eher in den negativen Zahlen? Oder ist es schon, wirft es schon ordentlich was ab, dass man sagt, das ist schon auch wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte?
Ich denke, dass das mittlerweile auch wirtschaftlich ordentlich was abwirft. Aber wie gesagt, Zahlen sind was, das kriegst du aus einem Asiaten nicht raus. Das verrät er dir nicht. Aber sie haben halt brutal ausgebaut. Also die haben 2015, 2016 in 2 Stufen ihre Brennerei erweitert. Da haben sie im ersten Schritt nochmal 6 Brennblasen dazugekauft. Und 2016 haben sie ein komplett neues Gebäude angebaut, wo quasi deckungsgleich nochmal 10 Brennblasen gebaut wurden. Also sie hätten jetzt insgesamt 20 Potstills da stehen, können es aber momentan noch überhaupt nicht voll auslasten, weil die Lagerkapazität mit den 2 vorhandenen Lagerhäusern nicht ausreicht. Sie sind auch gerade dran, ein drittes zu bauen. Aber wahrscheinlich für die Vollauslastung bräuchten sie sogar noch ein viertes. Aber es gibt Expansionspläne, ja.
Aber ist dann Kavalan, weil du vorhin gesagt hast, liegen so in einer Bucht oder sind räumlich begrenzt, gibt es dann eigentlich ja quasi eine natürliche Wachstumsgrenze für Kavalan?
Die gibt es in dem Sinne nicht, weil dieses Areal riesengroß ist. Da ist die Kavalan-Wasserproduktion ist auch auf dem Gelände, das Biotechnologieunternehmen ist auch auf dem Gelände. Also sie haben ein riesen Grundstück da. Die steht auch, ehrlich gesagt, irgendwo in der Walachei. In einem total kleinen Ort. Und dadurch, dass sie eben riesen Wiesenflächen haben, ist das überhaupt kein Problem, dass sie da jetzt mal eben noch 2 Lagerhäuser daneben bauen oder auch noch weitere. Also die können sich theoretisch schon noch ein paar Fußballfelder zustellen.
Okay. Zum Schluss, wir haben jetzt viel über die Whisky-Produktion gesprochen, über die Philosophie hinter Coverlan. Lass uns mal so ein bisschen zum Praktischen kommen. Also welchen eurer Whiskys würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt noch keine Berührungspunkte mit Coverlan hatte?
Also wenn es jemand ist, der ein Whisky-Einsteiger ist, würde ich ihm, glaube ich, tatsächlich zuerst mal unseren Single Malt Classic anbieten, weil das so ein bisschen der typische Coverlan-Charakter ist. Das ist ein Vetting aus 6 verschiedenen Fässern. Und zwar sind da mal Fresh und Refill von Bourbon, Sherry und verschiedene Weinfässer dabei. Und da kriegst du halt dieses typisch milde, leicht tropische Noten, bisschen Honig und was eigentlich typisch ist für Coverlan, dieser Geschmack, der zieht sich auch so ein bisschen durch die komplette Range. Drum würde ich ihn denen anbieten. Hat aber eben 40 Volumenprozent. Also wenn mir jetzt einer sagt, er ist leidenschaftlicher Whisky-Trinker, dann glaube ich, würde ich ihn erstmal fragen, in welche Richtung er gehen möchte und würde ihm entweder auf 46 Volumen den King Car Conductor anbieten. Das sind 8 verschiedene Fässer. Der heißt auch als einziger nicht Coverlan, sondern wie der Konzern King Car Conductor als der Dirigent des Orchesters. Das ist der Konzern, der dahinter steht. Und er soll eben die Vielschichtigkeit dieses Konzerns widerspiegeln und reift in 8 verschiedenen Fässern. Und der ist eben sehr, sehr komplex, hat auch eine leicht würzige Note. Und immer wenn man denkt, jetzt weiß man, wonach er schmeckt, kommt ein neues Aroma dazu. Also den finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Der würde aber einen Einsteiger überfordern.
Okay, du hast jetzt gerade Honig erwähnt. Was sind so noch so ganz typische Aromen, die man bei einem Coverlan Whisky erwarten kann?
Mango hast du oft. Dann manchmal auch so ein bisschen Papaya. Und ansonsten kommt es halt auf die Van Bourbon-Fässer dabei, sind ganz stark Vanille natürlich. Und eben diese Honignoten, ja.
Okay, und die Solists würdest du dann eher empfehlen, bei wem?
Ja, also bei Whisky-Liebhabern, die schon länger Whisky trinken auf jeden Fall. Und da kommt es halt dann wirklich drauf an, also bei Coverlan ist immer so, das, was auf dem Etikett steht, schmeckst du auch raus. Also wenn jemand Oloroso Sherry nur ein bisschen mag, dann soll er bitte die Finger von unserem Oloroso Sherry lassen, weil das ist eine richtige Sherry-Bombe. Wenn jemand Sherry mag, fährt der total drauf ab. Das gleiche ist bei Port. Du schmeckst den Portwein ganz, ganz deutlich raus. Bei den Weinfässern hast du auch viel Einfluss, so Rosinennoten, getrocknete Früchte. Also es ist wirklich sehr starke Aromen immer. Und darum kommt es jedes Mal drauf an, was möchte derjenige.
Okay, aber weil du sagst, was möchte derjenige? Ihr habt jetzt aber, soweit ich weiß, keine Whiskys mit einem dominant rauchigen Aroma, oder?
Wir haben derzeit einen, der nennt sich Peaty Cask. Also es ist immer noch ungetorfte Gerste, die destilliert ist. Er reift aber in einem Ex-Isla Cask, sodass der aus dem Holz die Torfnoten zieht. Und bei dem ist es sehr spannend. Also wenn jetzt jemand wirklich so eingefleischter Lagavulin-Fan ist, dann ist ihm das wahrscheinlich zu lasch. Wenn er aber auch durchaus mal offen ist für, es muss nicht immer rauchig sein, sind die Leute total begeistert. Da hängt es auch stark davon ab, welches Fass es war. Es gibt welche, da riechst du es schon. Es gibt welche, da riechst du überhaupt nichts. Und du hast den auf dem Gaumen. Und in dem Moment, wo du dich fragst, wo ist denn das Torf, schluckst du. Und dann kommt von hinten aber ganz deutlich eine Torfnote. Aber es ist halt wirklich ganz, ganz leicht. Nichts für PPM-Monster. Liegt einfach daran, den Taiwanesen oder generell den Asiaten sagt dieses Torfige eigentlich gar nicht so zu. Und sie haben das mal ausprobiert, weil eben im Ausland immer alle sagen, ja, habt ihr auch was Torfiges?
Okay, aber ich muss aber auch sagen, das würde auch gar nicht, finde ich, so zum asiatischen Stil, der auch bei uns so quasi als asiatischer Stil bekannt ist, gar nicht so passen. Also wirklich so ein schwer rauchiger asiatischer Whisky.
Also schwer rauchig werden sie nie werden. Sie wollen jetzt tatsächlich, irgendwann soll es einen Peated auch geben. Der ist jetzt aber erstmal nur als Teil dieser Artist Collection dabei, weil sie eben alles, was sie hatten, in diese Artist Collection gesteckt haben. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann dann, wenn Fässer fertig sind, auch mal einen Solist Peated kriegen. Und aber auch der wird wirklich leicht, ne?
Okay, aber du hast jetzt noch keine Idee, wann der in Planung sein soll?
Nee. Es hieß ursprünglich mal, der sollte jetzt rauskommen und dann haben sie sich entschieden, das Ganze als diese Artist Collection auf den Markt zu bringen und dann war es wieder weg. Und jetzt müssen wir halt wieder warten, bis Fässer fertig sind.
Okay, aber ich denke, die Range und das Portfolio von Coverlan ist mittlerweile trotzdem so groß. Ich denke, die Zeit kann man gut überbrücken.
Richtig, weil das, der Chef hat eben den Wunsch zu sagen, ich möchte es schaffen, dass für jeden Whisky-Trinker ein Kavalan nach seinem Geschmack dabei ist. Und deswegen auch diese Wahnsinns-Range mit den Solists.
Gut, da ist er, denke ich, auf dem richtigen Weg.
Ja.
Silvia, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das war jetzt wirklich ein sehr interessantes Interview, wo ich persönlich auch sehr, sehr viel über die Destillerie Kavalan gelernt habe. Und ja, jetzt muss ich auch sagen, wirklich Spaß an einem Glas Kavalan habe, wenn ich mir jetzt das nächste Mal holen werde.
Jawohl, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch deinen Hörern gefallen.
Ich wünsche dir eine schöne Zeit und nochmals vielen Dank.
Danke, dir auch. Mach's gut.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Silvia Engelhardt, die Marketingmanagerin von Kavalan Whisky in Deutschland ist. Wir unterhielten uns unter anderem über die extremen Klimabedingungen in Taiwan, unter denen dort Whisky hergestellt wird und was so besonders an diesen Single Malts ist. Möchtest du nun noch mehr über Whisky erfahren, haben wir einige Downloads und E-Books, wie gesagt, kostenfrei für dich auf iferspirits.com/whisky zum Download bereitgestellt. Du findest den Link auch in der Beschreibung dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Philipp.